Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, Gottes unfehlbares Wort auch zu betrachten und Antworten, praktische, handfeste, anwendbare Antworten zu finden für Bereiche unseres Lebens, wo wir alle damit zu tun haben. Manche denken, der heutige Abend sei nur für Leute, die jung sind, wo die Kinder erst kommen. Aber wir werden manche Dinge hier ansprechen, wo andere sicherlich etwas verarbeiten müssen aus der eigenen Kindheit oder der eigenen Vergangenheit. Und ich hoffe, dass es allen ein Segen und eine Hilfe sein wird. Ich las in diesen Tagen von einem jungen Vater, der aus dem Krankenhaus kam, wo seine Frau das erste Kind auf die Welt gebracht hat, und rief seine Mutter voll Freude an, sagte: Mutti, wir haben eine Tochter, so und so groß und so heißt sie, aber Mutti, sie ist ohne Bedienungsanleitung gekommen. Nun, man würde fast meinen, dass manche Eltern nicht wüssten, was sie tun sollen, und weil wir das tendieren zu kopieren, was wir gesehen haben, an dem Vorbild unserer Eltern. Und das Vorbild unserer Eltern war in keinem Fall, keinem einzigen Fall von uns komplett oder vollkommen, weil es keine vollkommenen Eltern gibt, tendiert man auch, die Fehler mit zu kopieren. Das ist eine Tendenz, die wir alle haben. Keiner bleibt geschont. Ich habe gewisse Fehler in meinen Eltern gesehen und dummerweise wiederhole ich manche dieser Fehler genauso, obwohl ich Besseres weiß. Und obwohl ich bewusst dagegen ankämpfe, merke ich, wie schwierig das ist, auch diese Fehler zu vermeiden. Meine Frau und ich haben das Vorrecht gehabt, einige Jahre andere Familien zu beobachten von der Nähe, bevor wir Kinder bekamen. Unser allererster Sonntag in einer Gemeinde, in der ich 3,5 Jahre als Assistentenpastor dienen durfte, in den Vereinigten Staaten während meiner Ausbildung, wurde verbracht nachmittags mit einer Familie, und meine Frau und ich werden dieses Erlebnis, ich denke, unser Leben lang nie vergessen. Wir kamen rein in die Familie, ein etwas älteres Ehepaar, um ein kleines Kind zu haben. Sie haben spät geheiratet und haben einen kleinen jungen Johnny bekommen. Und das Essen begann sehr interessant. Der Vater wollte beten, bevor das Essen begann, und wir haben die Köpfe geneigt und er fing an zu beten und ich hörte ein Geräusch da drüben, und bevor das Gebet zu Ende gesprochen wurde, war der Johnny schon wieder vom Kinderstuhl runtergeklettert auf den Boden. Der war etwa vielleicht 1,5, 2 Jahre alt, etwa 2 Jahre alt. Und er kicherte die ganze Zeit, und hinter der Frau war eine Couch. Er kletterte vom Boden auf die Couch, und von der Couch fing er an, für die nächsten 20, 30 Minuten auf die Schulter, auf die rechte Schulter der Mutter zu klettern und über ihre Schulter zu klettern und auf ihren Schoß zur linken Seite runter. Und dann wiederholte er das kichernd die ganze Zeit über die linke Schulter und auf die rechte Seite vom Schoß runter. Kichern die ganze Zeit. Und die Mutter hat die ganze Zeit gesagt: oh Johnny, hör doch auf. Johnny, du musst dich hinsetzen und essen. Sonst wirst du nicht groß werden wie dein Vater. Oh Johnny, mach das nicht. Und er kletterte unaufhörlich und ununterbrochen die ganze Mahlzeit auf die Couch, über die Schulter, lachend auf den Schoß, wieder runter auf. Und so wie ich das erzähle, im wiederholten Sinn war es auch uns so eine Last. Und meine Frau und ich gingen dann nach Hause mit diesem: ach Johnny, ach Johnny, ach Johnny. Und er hat Bilder aus dem Familienalbum später gerissen und zerrissen. Oh, ach Johnny. Nun, Johnny ist später drogensüchtig geworden. Später hatte Johnny sehr viele Probleme. Und die Eltern sehr viel Leid. Sehr viele Eltern sind äußerst verunsichert heute. Man will nichts kaputt machen, sicherlich will man nichts kaputt machen. Aber man bekam so oft gesagt in den Medien, Wenn man einem Kind was verbieten würde und das Kind laut schreien würde, könnte es sogar einen Knacks bekommen. Das ist Hochdeutsch. Gell? Es könnte irgendwas davon abbekommen und nicht mehr seelisch in Ordnung sein. Und man will nicht gestörte Kinder haben, also will man, dass die Kinder nicht weinen und so weiter, und man gewährt praktisch alles. Natürlich gibt es bestimmt in der Vergangenheit Fälle, oder hat es Fälle gegeben von Leuten, die zu streng erzogen wurden und durch eine überstrenge Erziehung gewisse Probleme hatten. Aber wir dürfen nicht in Reaktionsverfahren in der Kindererziehung handeln. Was im einen Extrem zu viel war, darf nicht vergessen werden und zum anderen Extrem gehen und des anderen zu viel machen, ohne die andere Seite zu berücksichtigen. Die Antwort auf lieblose, willkürliche Strenge ist nicht das krasse Gegenteil, Erziehung ohne Grenzen und ohne Autorität, sondern eine Korrektur der Missstände, wo Strenge zu scharf benutzt wurde und die beiden Seiten in Ausgewogenheit praktiziert werden. Dieses Wort Ausgewogenheit wird den Abend prägen. Ich hielt einmal Vorträge über die Familie und über Kindererziehung im Allgäu 1975, und ein Schulrektor kam auf mich zu anschließend an dem Abend und sagte: Herr Pugh, Sie wollen sicherlich nicht behaupten, dass man eine autoritäre Beziehung in Deutschland verneinen würde, weil ich da an dem Abend ziemlich deutlich gesprochen habe über die Notwendigkeit von der Ausübung von elterlicher Autorität bei der Kindererziehung. Und dieser Schulrektor sagte: Herr Pugh, Gelehrte wissen schon längst, dass Kinder eine strenge Autorität, eine klare Autorität brauchen. Diese anti-autoritäre Welle ist schon längst hinter uns. Und ich sagte: Herr Rektor, es mag sein, dass die Gelehrten das wissen, aber der Laie unten in den Wohnungen weiß das noch nicht. Zahllose Leute sind bis heute noch sehr verunsichert, was darf man machen mit einem Kind und was darf man nicht machen. Und man will es auf keinen Fall falsch machen. Heute Abend möchte ich wieder Mut machen, dass es einen Weg gibt, der richtig ist, und einen Weg gibt, mit dem wir rechnen können, dass Gottes Hilfe dabei ist. Einen Weg gibt, wo wir ein freies Gewissen haben können mit Zuversicht: Wir machen es nach Gottes Plan, so gut wir es können. Nun, so gut wir es können, mit Gottes Hilfe. Die Ehe können wir nicht führen ohne Gottes Hilfe, und Kindererziehung ist eine Sache, die man auch nie führen kann zu Gottes Verherrlichung ohne Gottes Hilfe. Nachdem wir die richtigen Handhabungen gesehen haben aus der Schrift, haben meine Frau und ich beide gesehen: Oh, wir tun das Richtige tagelang ohne Auswirkung, denken wir. Und dran zu bleiben und Kniearbeit zu machen dabei und zu wissen, Gott wird zu seiner Zeit, zu seinem Ziel kommen mit unseren Kindern, das war sehr, sehr schwer. Nun, wir müssen zwei Extremen vermeiden, aber diese beiden Seiten nehmen und von beiden Seiten lernen. Und zwar, das eine Extrem ist anti-autoritär und das andere ist Diktatur. Wir wollen Ausgewogenheit. Ich sehe Christusähnlichkeit als mein Lebensziel. Ich hoffe, du auch. Wenn du Christ bist, hoffe ich, dass dein Lebensziel so ist, zu werden, wie Christus Jesus das auch ist. Johannes 1, Vers 14. Es heißt: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich weiß es nicht, ob du darüber nachgedacht hast, dass diese beiden Dinge Gegenpole sind. Warst du je in der Gegenwart von einem Menschen, der nur die Wahrheit gesprochen hat? Er hat dir immer nur auf den Kopf gesagt, was du gemacht hast. nach kurzer Zeit ist es unerträglich, mit einem solchen Menschen zu leben, wenn er bloß die Wahrheit und immer nur die Wahrheit sagt und immer vor allem die Wahrheit über das, was du falsch machst, der hämmert und hämmert und hämmert und hämmert und man geht einfach in sich kaputt. Die Wahrheit stößt ab. Die Heiligkeit Gottes ist so erschreckend perfekt, dass wir abgestoßen werden von seiner Heiligkeit. Jesaja sagte in Jesaja 6, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe den Herrn Zebaoth in seiner Herrlichkeit gesehen. Ich bin ein sündiger Mensch und wohne unter einem Volk, das auch unreine Lippen hat, denn ich habe den Herrn gesehen. Er sah sich für das, was er war, als sündigen Menschen, weil er Gott sah in seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit. Aber Gott ist nicht nur Wahrheit und Heiligkeit und Gerechtigkeit und Gericht. Gott ist auch in seinem Wesen vollkommen vereint, genauso stark wie die Heiligkeit und Wahrheit. Gott ist auch Liebe. Und diese beiden Dinge sind in Christus Jesus in Ausgewogenheit. Und wenn ihr ein bisschen mitdenkt, wir haben heute Abend nicht die Zeit, darüber nachzudenken, aber denkt ein bisschen mit. Eine Gemeinde voll der Wahrheit in der Verkündigung und in dem Ausleben und voll der Liebe in der Praxis ist ein Stück Herrlichkeit auf Erden. Wenn Geschwister in der Wahrheit wandeln und in Liebe einander dienen, was Schöneres gibt es nicht. Also kann ich das lautstark bezeugen. In der Kindererziehung müssen wir Wahrheit und Liebe beide berücksichtigen. Sprüche 22, Vers 6, ein sehr bekannter Vers. Gewöhnt einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Es ist eine bedingte Verheißung Gottes. Manche denken, aha, wenn ich dem Kleinen ein paar Bibelverse beibringe, wenn er 5 Jahre alt ist, wenn er 70 ist, fällt es ihm nochmals ein und er kommt im Sterbebett irgendwann mal wieder drauf, wenn er alt wird. Das ist nicht die Bedeutung vom Text. Gewöhnt einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht davon, wenn er einen Bart bekommt, wenn er bärtig wird, wenn er in die Reife kommt als jungen Mann, wenn er aus dem elterlichen Haus geht und die Maßstäbe eingepflanzt wurden in sein Herz, so sagt der hebräische Text, wenn er eine Reife erreicht, so dass er aus dem Haus geht, so bleibt er auf dem Weg der Erziehung. Das Wort gewöhnen bedeutet ein Verlangen zu erwecken. Die Hebammen damals in Israel haben eine Süßigkeit auf den Gaumen gerieben bei einem Säugling, um dem Kind den Saugeneffekt zu starten, dass es zum Stillen kommt. Und das Wort gewöhnt einen Knaben an den Weg, den er gehen soll. Das Wort gewöhnt in dem Zusammenhang wird von den Hebammen benutzt. Ein Verlangen erwecken. Geschmack erwecken. Dass es schmackhaft wird, den richtigen Weg zu gehen. Das bedeutet nicht, dass die Eltern vorzuschreiben haben, sondern dass sie es schmackhaft machen, den richtigen Weg zu gehen. Das hört sich gut an, nicht? Dass Kinder den richtigen Weg gehen, weil sie den Weg gehen wollen, von innen heraus, dass das Verlangen in ihnen ist, dass sie selber den Weg gehen wollen. Wie macht man das? Und das war übrigens der Weg, den er gehen soll, ist der Weg, der für ihn richtig ist. Mein Bruder ist ein Farmer. Ich glücklicherweise nicht. Obwohl ich sehr viel Verständnis habe für Leute in der Landwirtschaft und wir jeden Tag alle davon profitieren. Ich bin froh, dass ich kein Farmer bin. Ich bin froh, dass ich einen anderen Weg habe und ich bin sehr glücklich in dem Weg, den der Herr für mich bestimmt und bereitet hat. Der Weg meines Vaters ist nicht der Weg seiner Söhne vom Geschäftswesen her. Wir beide gingen in andere Richtung als unser Vater. Und ich bin dankbar, dass der Vater Verständnis hatte für uns, dass wir andere Wege gehen konnten. Nun, wie macht man das? Erstens, durch das Vorbild. Wie erwecke ich ein Verlangen, in meinem Kind den richtigen Weg zu gehen? Durch das, was ich vorlebe. Meine Frau hat eine Stickerei gemacht für mich. Es ist neben meinem Schreibtisch aufgehängt und ein Spruch ist drunter. Ein Vater mit seinem kleinen Jungen. Und darunter steht, kleine Augen schauen zu. Kleine Augen schauen zu. Was wir tun, ist ein Vorbild für unsere Kinder. Im guten Sinn, leider aber auch im schlechten Sinn. Sie tendieren, unsere Sprache zu kopieren. Und wenn die Sprache der Wohnung schwäbisch ist, dann schwäbeln sie bald. Und wenn die Sprache Fluchwörter sind, dann fluchen sie auch bald. Und wenn die Sprache die der Erregung ist, dann kopieren sie das auch bald. Und wenn man sie fragt, ja, wo kommen diese Reaktionen her, muss man meistens nicht lang fragen. Man muss nur bei sich selber schauen. Oft, weil sie diese Worte bei uns oft gehört haben. Meine Liebe zu Jesus Christus, mein Glaube an Gott wird von meinen Kindern gesehen. Meine Liebe für die ganze Welt, für die Christus gestorben ist, die kommt zum Ausdruck durch meine Zeit mit Gott, meine stille Zeit, durch mein Gebetsleben als Vater. Und wenn Sie ein Interesse haben an geistliche Dinge, werden Sie es wahrscheinlich auch abgucken können und müssen von mir als Vater. Das ist sehr, sehr ernüchternd. Zu wissen, dass Sie sehen, was ich tue und was ich nicht tue, und dass sie bereit sind, entweder Heuchelei aufzudecken oder Aufrichtigkeit zu kopieren, weil sie es gerne sehen. Als Vater bin ich der Pastor und der Priester meiner Familie und ich muss Gottes Wort durch die Tat weitergeben. Nächstenliebe zeigen, in der Tat. Bin ich bereit, Leute in Not aufzunehmen? Wenn unsere Kinder beobachten, dass Leute in Not bei uns beherbergt werden, was lernen Sie dabei? Hoffentlich, dass Sie es auch tun, wenn Sie selber in Ihrer Familie dran sind. Mein Vater und meine Mutter haben das auch getan und uns gute Vorbilder gegeben, indem sie die Tür geöffnet haben für Leute in Not. Dass wir als Väter bereit sind, täglich in der Familie Gottes Wort zu lesen, mit den Kindern und mit den Kindern zu beten, täglich bereit sind, das zu tun, auch biblischen Unterricht zu geben. Jemand sagte einmal, was du tust, spricht so laut, ich kann nicht mehr hören, was du sagst. Unser Vorbild spricht in der Familie lauter als unser Reden. Und daher ist es äußerst wichtig, wenn wir einen Geschmack in unseren Kindern erwecken wollen, dass sie den richtigen Weg gehen, müssen wir es selber gehen. Mit Aufrichtigkeit. Nun, das bedeutet nicht, dass wir immer fehlerfrei das tun werden. Aber das bedeutet, dass wir aufrichtig das tun. Und wenn wir Fehler machen, was machen wir bei unseren Kindern? Wir entschuldigen uns bei unseren Kindern. Ich habe einmal meinen jüngsten Sohn im Beisein seiner Brüder in Wut korrigiert. Ich habe die Kontrolle gehen lassen über meine Gefühle und ich habe leider in Wut korrigiert. Wir waren im Wagen und er hat etwas hinten getan, hat sich geärgert über seinen Bruder und hat geschrien und geschrien und geschrien und mir ist der Gaul durchgegangen, sagt man so schwäbisch. Ich habe mich nicht unter Kontrolle gehalten. Da habe ich den Anlasser betätigt und wir fuhren dann los. Ich fuhr etwa 100 Meter, aber mein Gewissen schlug wie eine Kirchenglocke. Ich fuhr dann wieder auf die Seite, habe den Wagen wieder ausgestellt und drehte mich weinend um zu meinen Söhnen. Und ich sagte, es tut mir leid. Ich habe versagt als Vater. Ich habe versagt an dir, Lamar. Ich bitte um deine Vergebung. Ich bitte euch, Brüder, als Zuschauende, um eure Vergebung, dass ich so versagt habe in meinem Vorbild. Oh, das war demütigend. Wisst ihr aber was? Mit Kindern ist was ganz Schönes. sie vergeben gern. Wenn wir versagen und bereit sind, zuzugeben, sind sie unwahrscheinlich gerne bereit zu vergeben. Oh Papa, ich vergebe dir. Natürlich vergebe ich dir. Bin ich so dankbar, dass es sowas gibt wie Vergebung. Vorbild bedeutet nicht Vollkommenheit, es bedeutet Aufrichtigkeit. Und wenn wir versagen, dann uns beugen vor unseren Kindern, dass sie wissen, wir meinen es aufrichtig und ernst mit all dem, was wir sagen. Zweitens, da kommen wir zu der Praxis der Erziehung. Das Vorbild des ausgelebten Christseins in Aufrichtigkeit und zweitens die Praxis der Erziehung. Und heute Abend werden wir zwei große Dinge miteinander betrachten. Diese Ausgewogenheit zwischen Annahme und Liebe und Zärtlichkeit und Bestätigung auf der einen Seite und die andere Seite Korrektur und Züchtigung und Zurechtweisung. Diese beiden Dinge müssen da sein. Sie sind die Grundelemente von dem, was Gott gesagt hat in der Schrift über Kindererziehung. Zuerst die Annahme, die Bestätigung. Ich hab dich lieb, so wie du bist. Ich mag nicht immer, was du tust, aber ich habe dich lieb als meinen Sohn. Wenn ein Kind klein ist, dieses Kind entwickelt eine innere Identität. Und diese innere Identität nennt man heute meistens das Selbstbild. Jeder von uns in diesem Raum hat ein Selbstbild. Er denkt etwas von sich selber. Das heißt nicht, dass wir alle ein gutes, positives Selbstbild von uns haben. Manche von uns haben, man hat das mittlere Weile genannt, Minderwertigkeitskomplexe. Und ich bin heute Abend hundertprozentig davon überzeugt, dass ich eine Umfrage auf der Stelle machen lassen könnte mit einer Frage: Hast du Minderwertigkeitskomplexe? Da würden alle Ja sagen. Ich finde überhaupt keine Ausnahme. Ich habe keinen Menschen kennengelernt bis jetzt, auch hohe Begabte. Ich habe einen kennengelernt vor Jahren. Ich dachte, also bei seinem Auftreten, bei seinem sicheren, bewussten Auftreten, der hat bestimmt keine Minderwertigkeitskomplexe. Professor, Doktor und so weiter und so weiter. Und viele Jahre später durfte ich bei ihm sein am Mittagstisch. Und er und seine Frau und ich, wir waren zu dritt. Und er sprach über die Minderwertigkeitskomplexe, die er hatte. Dass er keinen Doktortitel hatte in dem Bereich, sondern nur in dem Bereich. Und ich fühle mich immer, und ich dachte, puh. Und da sagte ich im Stillen in meinem Herzen: Herr, jetzt ist es für immer bestätigt. Alle Leute, auch die begabtesten Leute, kämpfen mit Minderwertigkeitskomplexen. Woher kommen diese Dinge? Aus der Kindheit, aus der Erziehung. Wir sind unsicher. Und wenn wir zu scharf korrigiert werden in einer Sache, dann lassen wir es lieber bleiben, denn wir wollen nicht blamiert werden, wir wollen nicht korrigiert werden. Und Leute, die viel korrigiert werden, ohne dass sie umarmt wurden, sind Leute, die sehr unsicher sind in ihrem Auftreten. Soll ich es einschalten? Soll ich es auch? Ich weiß es nicht. Ob, wenn er mich schlägt und verhaut oder wenn er mich angreift mit Worten, da weiß ich nicht. Und unsichere Leute wissen oft nicht, was sie tun sollen, weil sie sich nicht entschließen können. Weil wenn ich so entscheide, kündig. Und wenn ich so entscheide, kündig. Ich weiß es nicht. Unsicheres Auftreten. Minderwertigkeitskomplexe kommen, weil die Eltern eigentlich vergessen haben, wie wichtig es ist, das Kind immer wieder als in der Kindschaftsbeziehung zu bestätigen. Vor allem bei Züchtigung. Ich umarme meine Söhne, jetzt meine Tochter auch, jeden Tag. Wenn ich daheim bin, mehrmals, jeden Tag. Meine Söhne sind jetzt 17 und 15. Wenn es sein kann, kommt der 15-Jährige mit. Am Sonntag der 17-Jährige ist jetzt schon weg. Der 15-Jährige ist so groß wie ich. Und ich umarme ihn jeden Tag. Fühlt sich ein bisschen blamiert dabei. Aber mir macht das gar nichts aus. Es ist wichtig, dass er weiß, dass ich ihn liebe. Ich sage es ihm auch mit Worten. Ich hab dich lieb. Ich tue es nicht nur bei regelmäßigen Anlässen. Jeden Morgen um 6, komm rein, Umarmung, ich hab dich lieb. Sondern zu unregelmäßigen Zeiten. Und ich bin dankbar für die Kinder, die der Herr uns gegeben hat. Ich bin nicht immer dankbar für das, was sie tun. Oh, manchmal stellen sie ganz schöne Dinge an. Boah. Aber ich bin dankbar für die Kinder, dass Gott uns diese Kinder geschenkt hat, ist uns eine große Freude. Wenn ein Säugling lernt zu lächeln, dann lächeln alle zurück und der Augenkontakt ist da und alle, sie kichert einmal oder lacht einmal und dann lachen alle. Und wisst ihr, was das Lachen von uns ist für das Säugling? Eine Bestätigung. Lachen gefällt den Leuten. Was tut sie? Sie lacht noch mehr. Und wenn sie entdeckt sogar, dass Lachen den anderen Spaß macht und Freude macht, dann lacht sie viel. Das ist ihre Belohnung und Bestätigung. Nun, ein kleines Kind kommt in die schrecklichen Zweierjahre. Und diese schrecklichen Zweierjahre, wo der Wille nicht mehr so niedlich ist und wo das Kind weiß, dass es niedlich ist und weiß, wie das... Und dann sagt es auch, nein, ich will nicht. Und die meisten Eltern an der Stelle wissen nicht, was sie tun sollen, wenn Junior nicht mehr spurt, wie er gemacht hat mit 14 und 16 und 17 Monaten, wenn er mal 2 Jahre alt ist oder kurz davor, kurz danach, je nachdem, von Kind zu Kind verschieden. Etwa in dieser Zeit, wo es entdeckt, dass es einen Willen hat, beginnt es boshaft zu reagieren. Und ich las einmal von einer Frau, deren Sohn eben verhaftet wurde von der Polizei mit 17 und hinter Gitter kam. Dieser Sohn war ein großes Problem für die Mutter. Und sie sprach dann nachher mit einem Psychologen. Und die Frau sagte dem Eheberater, dem Psychologen, ich weiß ganz genau, an welchem Tag das alles begann. Der war 2 Jahre alt. Und ich kam rein, habe ihn ins Bett gelegt. Und ging aus der Tür und er fing an zu heulen. Ich kam rein und er hat gelacht. Wer hat das nicht miterlebt? Als Vater oder Mutter. Und ich komme rein, ich prüfe unten, alles ist sauber und trocken. Ich lege ihn wieder hin. Ich wusste, der hat schon getrunken, der war gesättigt. Ich lege ihn wieder hin und gehe aus der Tür. Er heult. Ich drehe mich um und gehe wieder rein. Der steht da und lacht. Und sie wusste, sie machte das Theater 2, 3, 4 Mal mit. Und sie war... unsicher, was soll ich da machen? Und sie sagte, als sie dann auf ihn zukam, das letzte Mal, hat er sie angespuckt. Und sie war schockiert. Und sie trat zurück, schockiert. Und in Verzweiflung drehte sie sich um und ging aus der Tür. Und sie sagte, und als ich aus der Tür ausging, spuckte er die Tür an. Und sie sagte, und von dem Tag an habe ich keine Kontrolle mehr über den Jungen. Man muss klein beginnen, nicht den Willen zu brechen, sondern den Willen zu leiten, zu lenken auf die richtige Bahn. Und das Problem beginnt hauptsächlich da in dieser Phase, wo das Kind klein ist. Die Voraussetzung ist das Problem, nämlich, dass das Herz eines Kindes eine Neigung hat, Nein zu sagen. Es entdeckt noch nicht diese Neigung, bis es einige Monate auf sich hat, 18 Monate, 2 Jahre oder so. Die Neigung ist in jedem menschlichen Herzen angeboren, zu rebellieren. Jedes Kind hat es, ausgestattet vom Werk so, nämlich von Adam und Eva. Jesus Christus war der Einzige, der diese Neigung nicht hatte. Er war nicht ein rebellierender Sohn, sondern ein gehorsamer Sohn. Und wir wissen überall in der Schrift, das Problem des menschlichen Herzens ist der Stolz. Die Säugling mit 4 Monaten oder 2 Monaten oder 6 Wochen, wenn sie nachts schreit, sie weiß nicht, dass sie das ganze Haus auf den Kopf stellt. Sie weiß nicht, heute Morgen kam sie um 5:30, sie wusste nicht, dass sie meine schöne Nachtruhe gestört hat. Vor ein paar Tagen kam sie um 3. Sie fragte nicht, ob sie das durfte. Und es ist ein Lernprozess für jedes Kind. Ich bin nicht alleine in der Welt. Und wehe, wenn die Eltern es dem Kind nicht beibringen, du bist nicht alleine in der Welt. Dein Ego ist nicht das Einzige im Weltall. Da die Erziehung in der Annahme aber bedeutet, dass wir dem Kind sagen, ich liebe dich so, dass du mein Kind bist, aber ich muss dich korrigieren. Torheit steckt dem Knaben im Herzen, Sprüche 22, Vers 15. Und wir setzen voraus, hier in der Verkündigung aus der Bibel, alle Kinder sind gefallene Menschen. Es fällt mir manchmal schwer, wenn ich die niedlichen Säuglinge sehe im Krankenhaus oder wenn wir sie nach Hause bringen und sie anschauen, du gefallenes Kind, du gefallener Mensch, du, so niedlich es ist, es hat einen gefallenen Willen. Aber wir lieben das Kind und umarmen das Kind am Anfang und später, wenn die Phase kommt, dann sind viele Eltern abgeschreckt und der Wille des Kleinen ist so stark oft, dass die Eltern beginnen, das einzuhämmern und gehen zum anderen Extrem. Keine Zärtlichkeiten mehr, nur Korrektur. Die Annahme hört aber nie auf. Das ist Grund und Boden unter der Beziehung, dass wir die Beziehung immer wieder bestätigen durch Umarmung, durch einen Kuss, durch ein Streicheln, durch eine Gestik, durch Worte, durch Freundlichkeit, durch Zuneigung. Du bist mein Kind. Ich habe vielmals gefragt, und wer die letzte Nummer von der KFG-Zeitschrift gelesen hat, hat es auch mitgelesen. Von dem Artikel über Liebe praktiziert, den Ernst von mir gedruckt hat, vielmals habe ich hier in diesem Land gefragt, hat dein Vater dir je gesagt, dass er dich liebt? Ich habe unzählige Mal die Antwort gehört, nein, mein Vater hat mir diese Worte nie gesagt. Hat dein Vater dich je umarmt? Unzählige Mal habe ich gehört, nein, mein Vater hat mich nie umarmt, hat mich nie berührt. Das ist die Annahme, das ist die Zärtlichkeit und die Freundlichkeit, die da sein muss. Helga kam in die Seelsorge eines Abends, Selbstmordkandidat, und als ich die Frage stellte, sagte sie nein. Und das war das erste Mal vor vielleicht 8 oder 10 Jahren, wo ich anfing und immer wieder diese Frage gestellt habe, immer wieder mit traurigem Ergebnis, nicht bei allen, aber leider bei sehr, sehr, sehr vielen Familien. Ich schätze, weit über 50% der deutschen Familien sind behaftet mit diesem Problem, dass der Vater, ich spreche hauptsächlich von den Vätern, dass der Vater den Kindern nicht gesagt hat, ich hab dich lieb, oder nicht umarmt hat, oder nicht geküsst hat, oder nicht gezeigt hat durch Zärtlichkeit, du bist mein Sohn. Das ist Grund und Fundament der Kindererziehung, die Liebe. Was ist das größte Gebot der Heiligen Schrift überhaupt? Sollst Gott den Herrn von ganzem Herzen lieben und deine Kinder wie dich selbst. Diese Liebe hat zärtlich zu sein in der Ehe. Sie hat natürlich eine korrektive Seite. Es muss Korrektur kommen, wir kommen darauf zu sprechen. Aber diese Liebe muss da sein, so dass das Kind weiß, wem es gehört. Und viele, viele sind ganz verzweifelt. Zahllose sind verzweifelt. Verzweifelter, als man denkt. Man spricht kaum drüber mit jemandem. Aber viele junge Leute sind an den Rand von Selbstmord getrieben, weil sie nicht wissen, wem sie gehören. Die Eltern mögen sie nicht, die Eltern kritisieren bloß und machen bloß an dem rum und hacken bloß rum, so dass es nicht weiß, wer es ist. Ich weiß um das Selbstmordproblem viel zu gut. Ich habe Leute im Wald gefunden. Ich habe Leute in den Verkehr jagen müssen, die wieder auf die Straße gelaufen sind, um sich vor den Wagen zu legen. Leute, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, die innerlich zerrüttet waren, weil sie verstoßen wurden von den Eltern, eine Adoptierte, wurde angenommen. Zunächst einmal, als sie erfuhr, dass sie adoptiert war, das hat ihre Welt zusammengebrochen. Aber nicht nur das. Ihre Adoptiveltern haben sie auch nicht angenommen, sondern nur genörgelt und kritisiert. Du bist zu viel dies und zu wenig das und zu viel das und verglichen mit dem bist du nichts und verglichen mit der bist du nichts und du bist nichts. Sie wurde drogensüchtig, bevor sie den Herrn fand. Innerlich kaputt. Die Eltern, die so handeln mit ihren Kindern, dass sie sie nicht annehmen und umarmen, handeln grundsätzlich falsch. Ich ermutige zu praktizierter, ausgelebter, zärtlicher Liebe in der Familie. Übrigens, wenn du ein größeres Kind bist, 50 Jahre alt oder so, und deine Eltern das mit dir nicht praktiziert haben, fang du an bei deinen Eltern. Oh, vielleicht nicht diese Woche. Aber fang du an, die Liebe deinen Eltern zu zeigen. Vielleicht bist du 20 und aus der Erziehung raus und dein Vater hat dich nie umarmt. Fang du an, bei ihm die Liebe zu zeigen, die so notwendig ist in Zärtlichkeit in der Familie. Ich bin dankbar für einen Vater, der mich liebt und der mich umarmt. Ich habe auch meine Dummheiten gedreht in meiner Jugend. Einmal, ich war in der zweiten Trotzphase, die man durchmacht, wenn man so 17, 16, 17, 18 ist. Und ich habe für meinen Vater gearbeitet im Lebensmittelgeschäft und der hat ein paar Anweisungen gegeben im Laufe des Nachmittags, die mich geärgert haben. Und die Ladung war voll, als Feierabend war. Und ich habe einen Wagen gehabt, das war nicht mein Wagen, sondern Wagen meines Vaters. Und ich sollte nach Hause fahren, der kam mit dem anderen Wagen nach Hause. Und um mich ein bisschen auszulassen, wollte ich tun, wie viele Jugendliche, ich wollte ein paar Minuten schnell fahren. Ich wollte die Kraft des Autos spüren. Ersten Gang Vollgas, Getriebe in ersten Gang, Kupplung los, Vollgas, Reifen gequietscht, 180 PS oder so. Im zweiten Gang voll rein, wieder gequietschte Reifen. Ich dachte, jetzt im dritten Gang voll rein, aber ich habe die Kupplung zu schnell losgelassen. Alle Zähne vom Zahnrad wurden abgemäht vom dritten Gang. Ich fuhr ganz langsam im zweiten Gang nach Hause. Dad, ich muss dir was sagen. Das Getriebe ist kaputt. Er fragte, warum. Ich war aufgeregt. Es war dumm. Es tut mir leid. Ich hab dich lieb. Ich musste zahlen. Es war sehr blamierend. Aber ich wusste, dass er mich liebt. Jedes Kind dreht Dummheiten. Jedes Kind. Keines bleibt davor geschont. Wir haben unseren Kindern gesagt, egal was du tust, wir haben dich lieb. Neulich hat einer unserer Söhne was gemacht. Der wird sein ganzes Leben lang das nicht vergessen. Ich wurde angerufen darüber. Ich kam schnell heim, habe mit ihm gesprochen. Wir haben geweint miteinander. Es war schwerwiegend, was er getan hat, sehr schwerwiegend. Ich sage euch nicht, was es war. Ich habe gesagt, du weißt, dass es falsch war. Ja, ich weiß. Schämst du dich? Ja. Der weinte bitterlich. Wir mussten dann zu Leuten gehen, um das zu klären. Wir kamen wieder zurück und weinten noch einmal miteinander. Ich sagte, du weißt, wie enttäuscht ich bin. Aber ich will dir sagen, dass ich dich liebe. Die Annahme. Es ist Pol Nummer eins. Wie viel soll man das tun? Jemand sagte einmal, es wäre sicherlich nicht falsch, mindestens zweimal so viel zu tun, wie man korrigiert. Ich weiß es nicht. Ich gebe keine Zahl oder keinen Prozentsatz. Aber bestimmt sollte man das mindestens so viel tun, wie man korrigieren muss. Also ich persönlich bin dafür, dass man es viel mehr tut. Damit, wenn einmal ein korrigierendes Wort kommt, das Kind weiß, von wem es kommt. Es kommt von dem, der mich liebt. So ist es bei unserem Vater im Himmel, nicht wahr? Wer von uns hat es je ganz richtig gemacht bei ihm? Und was macht uns so große Freude aus der Schrift? Immer wieder zu lesen, also hat Gott mich lieb. Trotzdem ich solche dumme Dinge drehe manchmal als Kind Gottes. So dumm manchmal. Und trotzdem liebt er mich so, wie ich bin. Er verstößt mich nicht. Bloß weil ich das und das gemacht habe. Wir haben das Vorbild von unserem Vater im Himmel, das wir als irdische Väter auszuleben haben mit unseren Kindern. Übrigens, woher erfahren die meisten Kinder, wie Gott ist als Vater? Ich habe mit einer Frau einmal gesprochen und erzählte von Gott als Vater und sie sagte, gebrauche bitte das Wort nicht, Gott Vater. Sie sagte, ich habe einen schrecklichen Vater und wenn ich höre, Gott ist Vater, ich denke nur an das schreckliche Bild meines Vaters. Ihr Gottbild wurde geprägt von ihrem Vater und das ist, was Gott wollte eigentlich. Wir Väter mit unserer Liebe und Zärtlichkeit zeigen die Seite der Liebe von Gott Vater. Und wenn Kinder hören, dass Gott ein Gott der Liebe und Fairness und des Erbarmens ist, haben sie es entweder von uns gelernt als Väter oder nicht. Da kommen wir zur zweiten Seite, zu den Schranken, zur Wahrheit, nicht nur die Gnade, sondern zur Korrektur, zur Züchtigung. Das ist bestimmt die problematischere Seite des Abends. Wenn wir ein paar Minuten nehmen dürfen heute Abend, wollen wir sehen, aus der Schrift, Gott will, auch trotz alledem, was wir hören von der Welt, Gott will, dass Eltern Mut fassen, um ihre Kinder zu korrigieren. Es ist notwendig. Torheit steckt dem Knaben im Herzen, die Rute der Zucht aber treibt sie ihm aus, heißt es in Sprüchen. Gott gibt uns ein Vorbild, die ausgewogene andere Seite auszuleben, wie er das mit uns tut. Wenn Eltern dem Kind die Führung der Ehe übergeben, handeln diese Eltern grundsätzlich falsch, wenn sie dieses Kind nicht korrigieren. Wir haben eine Familie, die wir kennen, ganz liebe Familie, und der junge Vater war nicht sicher, was er machen sollte, und er sagte, als ich ihn ansprach darauf, du, ich habe eigentlich Sorge, meine kleinen Kinder zu leiten. Und wir waren mal zusammen, eine Gruppe von uns, mit denen zusammen in ihrer Wohnung. Er fragte die Kleine, sollen wir noch ein Lied singen? Nein. Und so wurden alle Liederbücher von allen Erwachsenen zugemacht, weil die Kleine kein Lied singen wollte. Sie leitete den ganzen Abend. Und ich sprach den Vater an und ich sagte, du machst dein Kind unglücklich, denn sie wurde nicht geschaffen als Kind, um die Leitung gleich zu übernehmen. Sie wird konfrontiert mit Aufgaben, für die sie nicht gewachsen ist. Noch nicht. Und er sah das ein. Und innerhalb von 14 Tagen begann ich eine Auswirkung zu sehen an der Kleinen. Sie ist ruhig. Sie spricht mit einem. Sie ist ein total anderes Kind. Weil der Vater sah, ich muss die Leitung übernehmen und Korrektur bringen. Christusähnliche Ausgewogenheit ist nur möglich in der Fülle des Heiligen Geistes und wir können nur unsere Kinder erziehen in der Fülle des Heiligen Geistes. Schlage bitte mit mir Hebräer 12 auf. Um zu sehen, was Gott mit uns tut als Vater und wie wir als Väter das zu kopieren haben mit unseren Kindern. Der sagt, Hebräer 12, Vers 5, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und geißelt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Damals wahrscheinlich wenige, heute viele. Seid ihr aber ohne Züchtigung, derer sie alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Sondern hatten wir auch unsere leiblichen Väter zu Zuchtmeistern und scheuten sie. Sollten wir jetzt nicht vielmehr dem Vater der Geister untertan sein und leben? Denn jene irdischen Väter haben uns für wenige Tage gezüchtigt nach ihrem Gutdünken. Er, Gott aber, zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Hernach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Ein Kind hat die angeborene Neigung zur Unwahrheit. Und wenn es mal 2 Jahre alt wird und diese Neigung zum Ausdruck bricht, dann hören wir diese Neigung. Ich musste das Lügen meinen Kindern nicht beibringen. Alle haben es probiert. Und das setzt uns nicht in Ungewissheit. Das steckt dem Kind im Herzen. Wir lügen die Kinder nicht an und bekommen zurückgelogen von den Kindern, weil es angeboren ist, zu rebellieren, zu verstecken, zu vertun. Warum? Weil wir sündige Menschen sind. Das menschliche Herz ohne Korrektur und Züchtigung ist wie ein Feld ohne Pflug und ohne Bebauung. Es ist ein Unkrautfeld. Ein sich selbst überlassenes Kind bereitet den Eltern nur Schande und Sorge. Das menschliche Herz ist ungezügelt, unkontrolliert, unbeherrscht, ohne Zucht und Disziplin, so wie es auf die Welt kommt. Zucht und Disziplin muss gelernt werden und beigebracht werden. Das menschliche Herz ist von Grund auf geneigt, gegen jegliche Autorität zu rebellieren. Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bosartig. Wer kann es ergründen? Das beibringen, dass er der Autorität untertan ist, denn wenn er auf die Straße kommt, wenn ich ihm das nicht beibringe mit Schmerzen und er auf die Straße kommt, eine Stoßstange tut viel mehr weh. Und es sind nicht die gemessenen Schläge, die ich gebe als Vater. Und dann ist er unheilbar tot. Also musste ich nach Hause. Und das hat eine längere Zeit gedauert, um die Korrektur beizubringen. Und dann habe ich ihn nochmals rausgebracht und ich habe gesagt, da ist die Dohle. Da darfst du diese Stelle nicht überschreiten. Später am gleichen Tag hat es nochmals getan. Und später am gleichen Tag hat es nochmals bekommen. Den Hinteren erwärmt bekommen. Nun, damit hat er aufgehört. Und damit konnten wir uns Eltern entspannen. Wenn er im Hof spielt, geht er nicht an dieser Stelle vorbei. Wir wohnen im Hof, in einer Einbahnstraße, in einer Sackgasse. Und das ist problemlos, wenn wir die Kinder draußen spielen lassen. Aber wenn er um die Ecke geht, wo Verkehr ist, da ist es sehr problematisch. Und wir haben da die Grenze gesetzt. Endlich konnten wir uns entspannen. Er gehorcht. Der ist untertan. Und wir konnten ihm Freiheit geben, weil wir wussten, er achtet die Ordnung. Es ist meine Verantwortung als Vater, meinem Kind beizubringen, meine elterliche Autorität zu respektieren, denn ich bin die erste göttliche Autorität in seinem Leben. Wo fängt der Weisheit an? Der Weisheitanfang ist die Furcht des Herrn. Zu lernen, Autorität zu respektieren. Ich als Vater bin die erste Autorität im Leben meines Kindes, wir als Eltern. Und sie müssen lernen, diese Autorität zu respektieren, ihnen zum Schutz. Nicht nur uns zur Entlastung, aber ihnen zum Schutz, damit es ihnen gut geht. Ich las einmal von einem Missionar aus Afrika, der aus der Haustür in Afrika kam, sah seinen Sohn am Ast des Baumes spielen. Und er sagte, Tobias, spring sofort runter. Und das Kind gehorchte sofort. Er sprang sofort runter. Auf Anweisung der Stimme seines Vaters. Er war kaum von der Stelle weg. Da griff eine große Schlange nach ihm. Aber er fehlte, er war nicht mehr da. Der Vater sah die Gefahr, die der Sohn nicht sah. Hätte der Sohn gefragt, warum soll ich das tun, Papa? Ich will nicht, Papa. wäre kein Sohn mehr da. Wir haben oft beobachtet, wenn unsere Kinder gegen eine verkehrsreiche Straße vor uns vorausrennen und ich sage Stopp und ich möchte auf der Stelle, dass er stoppt, denn er erkennt die Gefahr nicht, in die er rennt. Er muss lernen, auf die Stimme einzugehen. Nicht, damit ich ihn herum befehlen kann überall, sondern um sein Leben zu schützen, damit er in gelenkte Bahnen kommt und die ganze Kraft und Energie seines Lebens angesetzt werden kann. Er kommt in eine Bahn und kann es benutzen. Ein Zug auf freiem Felde kann nicht fahren. Wir sprechen heute von labilen Menschen. Sie sind Menschen, die nicht gelernt haben zu gehorchen, und sie finden keine Spuren, auf denen sie ihr Leben verbringen können. Fragt man sie, oh, ich weiß es nicht, ich habe keinen Mumm heute. Ich weiß es nicht, soll ich in Gottesdienst gehen? Soll ich aufstehen? Soll ich bügeln? Soll ich putzen? Oh, ich weiß es nicht, ich habe keine Lust. Und ihr Leben wird nach Lust und Laune geregelt und nicht nach der Ordnung, die sagt, ich habe Verantwortung, ich muss. Ich muss. Es ist ein Chaos, auch in den heutigen Schulen, in großem Maße darauf zurückzuführen, dass die Eltern entweder früh aufgegeben haben, den Kindern Respekt für Autorität beizubringen, oder sie hielten es für falsch und haben es nie probiert. Ich kam nach Hause heute zum Mittagessen und meine Frau sagte, ich hörte heute was ganz Erschreckendes im Radio. Ein 12-jähriger Bub in den Vereinigten Staaten wurde vor wenigen Tagen mit der Trachtprügel korrigiert vom Schulrektor und wurde damit seiner Mutter vorgeladen zum Gespräch. Der 13-jährige Junge stach auf den Schulrektor mit einem Bleistift ein, im Hals, an der Brust und am Bein, und der Schulrektor ist tot. Heute passiert oder gestern. Die Eltern haben früh aufgegeben, das Kind in gelenkte Bahnen zu leiten, dass es Autorität respektiert. Und ich sagte zu meiner Frau und zu meinen Kindern, jetzt würde er das ganze Leben daran zu kauen haben, dass er so gehandelt hat. Aber die Eltern tragen ein hohes Maß an Verantwortung, dass sie versagt haben, es dem Kind klein beizubringen, dass es Autorität zum eigenen Schutz beachten muss. Und wir haben weltweit das Problem. 2. Timotheus 3, 1 und 2. In der Endzeit werden die Menschen selbstsüchtig, geldgierig, den Eltern ungehorsam. In Japan ist es ein Problem. In Deutschland ist es ein Problem. In Russland ist es ein Problem. In China ist es ein Problem. Und in der südlichen Hemisphäre ist es genauso ein Problem. In Lateinamerika, überall, wo man hinschaut, weltweit ist es ein Phänomen, dass Kinder ihre Eltern nicht mehr beachten. Nun, wir kommen nicht nur zu der Notwendigkeit der Korrektur, sondern zu ihrer Praxis. Erstens, mit wenigen Regeln konsequent sein. Jemand sagte einmal, Gott arbeitet mit der ganzen Menschheit im Alten Testament, mit Israel, mit wie vielen Regeln, Hauptregeln? 10. 10 Geboten. Und wenn wir Eltern weise sind, kopieren wir das Vorbild unseres himmlischen Vaters und arbeiten mit wenigen Eingrenzungen, aber sind konsequent dabei. Nicht 50 Regeln, wo wir die Hälfte vergessen und dabei unkonsequent sind, sondern lieber 1 oder 2. Ich meine, Christus hat diese 10 zusammengefasst in 2. Und lieber mit 1 oder 2 konsequent arbeiten, dass er weiß, das darf ich nicht. Und das darf ich tun. Und dass er weiß, wo seine Grenzen sind. Wenige Regeln, aber Konsequenz. Mit kleinen Kindern halte ich es für besser, dass man vielleicht 2, 3 oder 4 Regeln konsequent mit ihnen durcharbeitet. Tu alle Glasdinge hoch. Und alles, was man zumachen kann und wegtun kann, damit man nicht ständig Nein sagen muss. Nein, fass das nicht an und nein, geh nicht dahin. Sondern mach mindestens, ich las einmal und ich fand das gut, mindestens 80% oder 90% der Umwelt des Kindes ein Ja. Dass es nur wenige Dinge gibt, wo man Nein sagen muss in der eigenen Wohnung. Dass man das Kind bestätigen kann und nicht ständig verneinen muss. Wenige Regeln. Sie aber stets konsequent beachten. Und wisst ihr, was das bedeutet von uns Eltern? Wir müssen konsequent sein. Und da hapert's sehr viel. Wir müssen immer daran denken, wenn ich's Montag gesagt habe, das ist falsch, dann darf ich Dienstag nicht drüber hinwegsehen. Der kleine Junge kommt in die Küche montags, da schreit die Mutter, der kriegt einen. Dienstag hat sie es nicht eben gewischt und er läuft drüber mit dreckigen Schuhen, genauso wie am Montag, und sie sagt nichts. Mittwoch hat sie es wieder gewischt. Und er kommt rein und kriegt es wieder. Und er weiß nicht, wo er dran ist. Zweitens, vorher klar machen, welche Folgen es gibt für Ungehorsam. Ich habe oft bei meinen Kindern, wo ich züchtigen wollte, habe ich mich zurückgestellt und gesagt, weil es denen nicht klar war, vorher mache ich es nicht. Aber das ist die letzte Warnung. Jetzt weißt du es, das nächste Mal kommt eine Folge. Sie müssen vorher wissen, was kommt. Gott hat es getan. Gott als Vater arbeitet so mit seinem Volk. Vorher, wenn du das tust, kommen diese Segnungen. Wenn du das nicht tust, kommen diese negativen Folgen. Die negativen Folgen wurden vorher gewusst, und daher kann das Kind nicht sagen, Papa, das ist unfair. Oh nein, komm mal, wir haben das ausgemacht vorher. Wenn du das tust, kommt die Folge. Und die Folge muss aber noch einmal konsequent kommen. Ungehorsam bringt eine Korrektur oder eine Züchtigung. Drittens, Züchtigung, wenn die Kinder dem Wort der Eltern nicht gehorchen. 5. Mose 28, Vers 1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes wirklich gehorchst, dann wird der Herr dein Gott dich segnen. Habt ihr je das gemerkt mit Eltern? Sie haben eine Stimme, wo man merkt, jetzt meint er es wirklich. Fritz, komm. Fritz kommt nicht. Fritz, komm. Fritz kommt nicht. Fritz, komm. Der Fritz guckt. Willst du was, Papa? Und dann schreit er noch lauter und der kleine Fritz, langsam steht er auf und langsam kommt er. Nachdem die Fonzahl sich so gesteigert hat und der Ärger sich gezeigt hat im Tonfall, da weiß der Fritz, aha, jetzt meint er es wirklich, jetzt kommen die Folgen. Kinder sollen lernen, beim ersten Ruf zu kommen, nicht beim fünften. Der Tonfall, ich meine es wirklich, sollte so sein, dass der Vater sagen kann, in einem ganz gefüllten Raum, komm mal her. Und der Sohn kommt. Nicht, weil das Kind irgendwie wie in einem Zuchthaus lebt, sondern weil es gelernt hat, auf Anweisungen zu folgen. Dem Kind, betont noch einmal, dem Kind zum Schutz. Das heißt dann, dass wir lernen müssen als Eltern, am Anfang der Erziehung konsequent zu sein mit der Durchsetzung von gewissen wenigen Regeln. Mein Vater hat besonders mit Frechheit mit uns Kindern gearbeitet. Er hat keinen frechen Ton bei uns geduldet. Und ich habe im Nachhinein das als sehr, sehr weise empfunden. Wo es im Ton ein bisschen frech wurde, einmal bei meinem Vater, da war ich in dieser Phase, von der ich vorhin sprach, wo das Getriebe kaputt ging. Und mein Vater hat eine Anweisung gegeben, im Geschäft irgendwie den Milchkühler nachzufüllen. Es war nachmittags und es war ziemlich viel Betrieb im Lebensmittelgeschäft und die Milch ist ausgegangen. Ich musste nachfüllen. Und bevor ich das machen konnte und bevor ich mich kaum umdrehen konnte, hat er noch eine Anweisung gegeben, noch etwas zu tun. Vielleicht Cola oder sonst was nachzufüllen. Und ich sagte, lass mich bitte das Erste, bevor das Zweite kommt. So irgendwas im barschen Ton. Nun, mein Vater ist ein Metzger gewesen, der 2 Zentner Rindfleisch problemlos auf die Schulter nehmen konnte und ins Geschäft tragen konnte. Und er hat mich so am Arm gepackt. Wir an der Theke waren vielleicht 10 Leute. Es war in der Hauptgeschäftszeit, gerade nach Arbeitsschluss. Die Leute kamen vom Feld. Oh, mein Vater nahm mich auf die Seite, umringt von Personen, und sprach ganz leise in mein Ohr, das hört auf oder wir gehen raus. Oh. Und ich habe gewusst. Gute Nacht. Ich habe gewusst, aber auch, ich hätte es verdient. Denn es war eine rebellierende Aussage, ein rebellierender Ton. Ich wollte meinen Willen durchsetzen. Und ich danke dem Herrn und ich habe meinem Vater mehrfach gedankt, dass er konsequent blieb an der Stelle und es nicht durchgehen ließ. Ach, das ist halt so ein frecher Ton von einem Jungen, der 16 oder 17 ist. Sondern dass er mich gestellt hat auf der Stelle. Mir käme es nicht in den Sinn heute. Und seit dem Tag, wenn ich mich richtig entsinne, mir käme es nicht in den Sinn, mit einem frechen Mund meinen Vater anzusprechen. Ich lese in den Sprüchen, Kapitel 30, Vers 17, ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bache aushacken und die jungen Adler fressen. Züchtigung ist Schutz für die Kinder. Es hätte mir nicht geholfen für mein Leben, wenn mein Vater das geduldet hätte. Und es hilft auch keinem Kind, wenn die Eltern freches Reden durchgehen lassen, wenn die Kinder nicht gehorchen. Viertens, sei bereit, die Rute der Zucht zu benutzen. Warum die Rute? Vier Gründe. Erstens, die Bibel spricht immer von einer Rute. Natürlich bei kleineren Kindern hauptsächlich benutzen. Wenn die Kinder größer werden, gibt es auch andere schmerzvolle Methoden, die man benutzen kann, um sie zu züchtigen, wenn es notwendig ist. Aber ich sagte vorhin, Sprüche 22, Vers 5, Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. Warum eine Rute? Sprüche 23, 13 und 14, erspare dem Kind die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, stirbt er nicht. Indem du ihn mit der Rute schlägst, rettest du seine Seele vom Tode. Aber es gibt eine Grenze. Niemals, aber niemals misshandeln. Niemals misshandeln. Ich betone, es gibt eine hintere Stelle. Und an der hinteren Stelle, das Erwärmen, nicht an die Nieren, nicht eine Ohrfeige, wo die Ohrtrommelfälle kaputt gehen können, nicht an den Kopf, nicht einfach wahllos schlagen, sondern hinten drauf. So dass das Kind merkt mit Schmerzen, ich habe falsch gehandelt. Sprüche 19, Vers 18, züchtige deinen Sohn, weil noch Hoffnung vorhanden ist, aber lass dir nicht in den Sinn kommen, ihn zu töten. Nicht in Wut, nicht in Rage. Wir waren einmal in einem Elternseminar und es war interessant, das Thema von diesen 6 oder 8 Wochen vom Elternseminar von der Schule war die Korrektur der Kinder, Kinder züchtigen. Und es war ein Seminar, also durften alle Eltern sprechen. Und an dem Abend hat die Leiterin von Reutlingen, eine Pädagogin von Reutlingen, uns Eltern gebeten, uns auszusprechen, wie züchtigen sie ihre Kinder. Und sie fingen an bei den anderen Eltern. Und so wie es sich geziemt, Ladies first, sprach sie zuerst meine Frau an. Wie züchtigen sie ihre Kinder? Meine Frau sagte, wir gebrauchen eine Rute. Und ihr hättet fast Blitz hören können. Es knisterte plötzlich im Gespräch. Und meine Frau sprach sich aus und sagte, wir finden es manchmal notwendig, die Rute zu benutzen und wir gebrauchen sie manchmal. Und ich dachte, wir hätten die Atombombe gelegt oder irgendwas. Also meine Güte, ich dachte, wir hätten hier ganz falsch gehandelt. Und dann kam es natürlich zu mir und ich habe nur unterstrichen, was meine Frau gesagt hatte, denn wir hatten das schon ausgemacht vor der Gründung unserer Ehe, vor der Hochzeit und hatten das auch mehrfach bestätigt bei Johnny und anderen Anlässen. Kinder müssen korrigiert werden. Mein Vater hat es gemacht bei mir und ich bin dankbar für jeden Schlag. Ich denke, es waren zu wenig. Ich denke zurück, ich hätte noch einige ruhig bekommen können, das hätte keinen Schaden getan. Nun, ich habe das ausgesprochen und oh, an dem Abend war was los. Und die Pädagogin zog über uns und alle anderen zogen über uns her. Nun, im Laufe des Gesprächs an dem Abend war was ganz Interessantes. Alle anderen Teilnehmer, einschließlich Pädagogin, gaben zu, wenn's mal überkochte, im Affekt zu schlagen. Und ich sagte, wir machen's eben nicht im Zorn. Die Rute ist im Schrank, das müssen wir holen. Ich mach's nicht auf der Stelle, ich muss mich abkühlen. Ich muss hingehen zum Schrank und das holen. Und sie sagte, das hört sich aber kaltblütig an. Ihr macht es nicht mit Zorn? Was sollt ihr es mit Zorn machen? Lieber im Affekt, sagte sie. Ihr hättet hören sollen in der Seelsorge, wie viele Kinder gesagt haben, mein Vater hat mich in Wut geschlagen und es hat Wut in mir erzeugt. Wenn wir unsere Kinder züchtigen mit der Rute in Liebe und mit ihnen weinen über das, was sie falsch gemacht haben, sie fallen uns in die Arme. Es ist nicht eine Kluft zwischen uns, sondern eine Liebe da. Nein, nicht im Affekt, absolut nicht im Affekt, nicht im Zorn, niemals mit Hass, sondern immer unter Kontrolle. Viele Väter haben ihre Söhne und Töchter von sich getrieben. Ich habe auch gemerkt, als unser Ältester klein war, ich habe es zu viel gemacht. Und ich wurde manchmal wütend und ich merkte, zwischen uns wird was. Und ich habe mich gebeugt vor Gott und vor meinem Sohn und ich bat um Entschuldigung, um Verzeihung. Und ich habe mit Gottes Hilfe mich korrigiert. Ich wollte es richtig machen, ich wollte es zu richtig machen. Und ich lernte aus meinen Fehlern. Wir müssen lernen, das nicht im Affekt zu tun. Niemals in Wut und Zorn, aber, und hier ein sehr vorsichtiger Satz, sehr vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig. Es ist manchmal besser im Zorn als niemals. Ich bejahe niemals Züchtigung im Zorn, aber besser eine Grenze gesetzt als keine Grenze gesetzt. Aber das bejaht nicht das mit Zorn. Noch einen Grund haben wir entdeckt, warum mit der Rute? Meine Hände sind viel zu vorhanden. Viel zu vorhanden, viel zu schnell da. Und da kommt oft, dass die Reaktion hochgeht und dann kommt der Schlag, der Klaps, irgendwas und es ist nicht fair. Ich habe das Kind nicht angehört, ich habe ihn nicht ausreden lassen, ich habe ihn nicht aussprechen, ich habe nicht alle Details gehört von der ganzen Angelegenheit. Und oft, weil ich gehört habe, habe ich die Rute wieder zurückgesteckt und ich habe gesagt, es tut mir leid, dass es geschehen ist, aber ich kann jetzt nicht züchtigen, ich will, dass das nicht mehr vorkommt. Ich sagte vorhin, unsere Rute ist im Schrank und ich bete. Entweder gehe ich selber hin und hole es oder ich schicke ein Kind und ich sage, hol mir bitte die Rute. Und in der Zeit bete ich, Herr, gib mir Ruhe, dass ich zuerst spreche, um festzustellen, ob er weiß, was er falsch gemacht hat und ob er weiß, was die Folgen waren. Und dann kommt die Züchtigung. Noch ein Grund für die Rute. Drittens, Kinder wissen, solange die Rute nicht herumliegt, steht nichts an. Nachdem wir fertig sind, alle unsere Kinder haben das gesagt, ausnahmslos. Nachdem wir fertig waren und einander umarmt hatten und miteinander uns gefreut haben und gebetet haben miteinander, nachdem die Züchtigung da war, da guckt das Ding am Tisch an, der guckt es so schiel an, da sagte, Papa, tu das Ding weg, tu das Ding weg. Und wir tun es dann weg. Und die wissen, solange das nicht gefordert wird, ist nichts anstehend, es ist keine große Gefahr, es kann nichts plötzlich Unerwartetes kommen. Es wird nur fairerweise überlegt kommen. Gott hat eine große Weisheit erfunden, als er das gesagt hat. Viertens, noch ein Grund. Ich glaube, unsere Hände sollen zum Segnen, Umarmen, zum Streicheln, zum Binden und für Zärtlichkeit da sein, in der Regel, und nicht für Schläge. Dass sie das verbinden mit Liebe und nicht mit Züchtigung. Nach unserer Züchtigung haben wir es immer praktiziert oder versucht. Wir beten mit ihnen, wir sprechen mit ihnen, wir umarmen unsere Kinder, wir küssen sie und sagen ihnen, dass wir sie lieben. Kein anschließendes Schweigen, wie ich das sagte vor ein paar Tagen. Keine Schweigekur für Stunden oder Tage angeordnet, sondern ab jetzt ist alles vorbei, wir reden wieder miteinander. Es ist alles wieder in Ordnung. Ich rede noch einmal die Ausgewogenheit an. Epheser 6, Vers 3. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Kolosser 3, Vers 21. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden. Das Wort unwillig ist das Wort Wind aus den Segeln nehmen. Damit sie nicht mutlos werden. Sie verlieren einfach den Mut, weiterzumachen. Kinder ärgern sich über unfaire Regeln. Ob in der Zunge oder unfaires korrigieren, ob mit der Zunge oder mit der Rute. Kinder haben ein unwahrscheinliches Gespür für Gerechtigkeit. Ich habe mal Kindergruppe geleitet in der Gemeinde und 30 Kinder und man verspricht einem Kind irgendwas, also weh, du trittst in kleinstem aus der Reihe. Da meldet sich einer, das ist unfair, der bekommt mehr als wir. Sie haben recht. Sie haben ein unwahrscheinliches, scharfes Gerechtigkeitsgespür. Und wenn es unfair ist, dann spüren sie es sehr. Kinder ärgern sich zweitens über schwankende Regeln, so wie ich das vorhin sagte. Mit dem Montag ist es okay, Dienstag und Mittwoch vielleicht nicht in Ordnung und Donnerstag wieder in Ordnung. Schwankende Regeln, ein sich bewegender Zaun schafft Unsicherheit. Wo bin ich jetzt dran? Ist es richtig, ist es falsch? Ich weiß es nicht. Und drittens, zu schwere Regeln. Ein Familienleben ohne Gelächter ist gleich eher ein Gefängnis als sonst was. Ich komme zurück zu diesem Elternseminar. In der folgenden Woche, nachdem meine Frau und ich längere Zeit drüber gebetet hatten, sind wir noch einmal gegangen. Und ich habe in dem folgenden Gespräch, nach dem Einleiten, habe ich der Pädagogin und auch den anderen Eltern gesagt, uns ist etwas aufgefallen im Laufe der Woche, dass Sie vielleicht denken, wir führen bei uns ein Zuchthaus. Und ich wäre ein Polizist und würde nur herumschauen, dass ich meine Kinder korrigieren könnte. Und ich sagte, in der Tat ist es so, dass ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal die Rute habe benutzen müssen. Ist es 6 Monate? Ist es 8 Monate her? Ich wusste nicht mehr. Es war so lange her. Und ich musste zurückdenken, wann war das? Irgendwann mal ganz, ganz lange her. Nur ich bin froh, dass es in der Woche kam, denn die Woche drauf müsste ich 2-mal benutzen. Aber nun, es kommt mal so. Einige Monate geht's ganz gut und dann bäumt sich etwas auf und das muss korrigiert werden. Und dann ist für lange Zeit Ruhe. Nicht eine zu schwere Regelung. Es ist nicht der Sinn der Sache, dass man nicht lacht, sondern dass wir eine gewisse Toleranz erlauben und nicht alles darf falsch sein. Aber was falsch ist, muss konsequent durchgeführt werden. Ich betone hier mit Nachdruck, die ganze Erziehung muss gebadet sein im Gebet. Wir waren kurz vor der Abreise in die Staaten und in wenigen Tagen sollten wir die Großeltern sehen. Und wir hatten gerade dieses Problem, dass ein Kind unter unseren Söhnen damals gelogen hat. Und das ging über Wochen. Und wir haben gewusst, er hat gelogen, aber wir konnten ihn nicht richtig dabei ertappen. Und er gab nicht zu, dass er gelogen hat. Und wir wussten, wenn das Problem mit im Flugzeug rübergeht über den großen Teich und wir bei den Großeltern sind und wir noch diesen Kampf haben mit seinem Willen, dass er nicht zugibt, dass er lügt, oh, da gibt's Probleme. Meine Frau und ich haben geweint und gebetet und geweint. Und noch einmal geweint und gebetet. Und wir haben ganz verzweifelt die Hilfe des Herrn gesucht, um das Richtige zu finden, um unserem Sohn zu helfen, dass er aus dieser Klemme herauskommt. An einem Tag hat er es zugegeben. Und ich habe geweint. Und er hat geweint. Und dann sagt er, Papa, es wird jetzt schön sein bei Oma und Opa, gell? Er wusste, es kommt nichts mehr, es war vorbei. Und jetzt weiß ich, wenn er mich anspricht, wenn er mir was sagt, er sagt die Wahrheit. Ich weiß, dass ich mich verlassen kann auf seine Worte. Aber man muss durch in der Erziehung, man muss konsequent durch. Es ist nie leicht, nie leicht. Und kleine Kinder haben immer, also die meisten kleinen Kinder probieren das und schieben es bis an die Grenzen aller Grenzen. Mein jüngster Sohn, wenn er hier wäre, würde er mich bitten, diese Geschichte zu erzählen. Er bittet immer wieder, dass ich das erzähle, obwohl er der Leidtragende war davon. Er war ganz klein, in den 2 Jahren, also er war vielleicht 2,5. Und er hat das Reden gelernt in beiden Sprachen und sprach auch ein bisschen später als meisten Kinder. Er sprach nicht vor dem 2. Geburtstag, sondern das war eher zum 3. Geburtstag hin, wo er anfing zu reden. Aber einzelne Worte konnte er. Und er konnte das Wort Dankeschön. Hat es gerne benutzt. Danke. Thank you. Danke. Hat in beiden Sprachen benutzt. Und das war niedlich. Und wir waren dankbar, dass er gelernt hatte, Dankeschön zu sagen. Und ein Spielzeug ist auf den Boden gefallen vom Bett in unserem Schlafzimmer. Und sein Bruder hat es ihm abgehoben vom Boden und er hat stets Dankeschön gesagt und er hat an dem Tag nichts gesagt. Und ich sage, Lamar sagt Dankeschön. Und er schwieg. Und ich habe gedacht, jetzt ist es die Willensprobe. Ich sage, Lamar sagt Dankeschön. Und er schwieg. Lamar sagt Dankeschön. Und er schaute mich an. Und er schwieg. Machte den Mund ganz fest zu. Ich habe den Hinteren versohlt. Etwas habe ich getan an dem Tag, was ich normalerweise nicht tue. Ich habe es getan im Beisein seiner Geschwister. Das mache ich normalerweise nie. Aber an dem Tag machte ich das. Habe ich ihn wieder aufgesetzt und ich sagte, Lamar, sag Dankeschön. Hat er nichts gesagt. Dann kam ein 2. Mal. Lamar sagt Dankeschön. Hat er nicht gesagt. Und ein 3. Mal hat er den Hinteren erwärmt bekommen, hat er nichts gesagt. Und ein 4. Mal. Und ein 5. Mal. Die Brüder weinten. Sie stellten sich vor ihren kleinen Bruder und weinend sagten sie, Lamar, sag Dankeschön. Lamar, sag Dankeschön. Lamar, sag Dankeschön. Meine Frau weinte. Ich weinte. Nach dem 5. Mal sagte Lamar, danke. Dann schaute er mich an und sagte, Lamar sagt danke. Und dann weinten wir alle. Fast alle Kinder drücken es, soweit sie können, mindestens einmal. Ich war mit einem amerikanischen Ehepaar in Berlin. Ihre Tochter mit 6 probierte es mit dem Morgenmüsli. Das wollte sie nicht essen an einem Tag. Sie saß da bis 11:30 vormittags, bis sie ihr Müsli ausgegessen hatte. Und er erzählte mir, der Vater erzählte mir, ich war 19 damals und hörte gut zu, er erzählte mir von einem anderen Missionaren, der die ganze Nacht auf war, einmal mit seinem Sohn, um den Willen zu lenken. Aus Liebe zum Kind. Nicht aus Liebe zu uns als Eltern, sondern aus Liebe zum Kind machen wir das. Weil wir wollen, dass das Bild Christi in ihnen Gestalt gewinnt. Ich weiß, dass dieser Abend für sehr viele Fragen sorgt und sehr viel Gesprächsstoff liefert für kommende Tage. Eins bitte ich, betont die Annahme, die Liebe, die Zärtlichkeit und die Freundlichkeit zum Kind. Und wenn die Korrektur kommen muss, dann konsequent, kurz, abgeschlossen und weitergehen. Das, was der Herr tut, ist was ganz Schönes. So schön, dass ich das nicht beschreiben kann, wie schön es ist, wenn man sehen darf, wie die Kinder aufwachsen, den Herrn Jesus Christus persönlich kennenlernen, Zeugnis ablegen, ihren Glauben durch die Taufe bekennen und fähig sind, auch alleine durch das Leben weiterzugehen. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, ich bitte dich im Namen Jesu, um Hilfe. Du weißt, dass es ein sehr großes, großes Gebiet ist für uns alle und viel, viel mehr hätte gesagt werden können heute Abend. Ich bitte um Gnade, dass das, was gesagt wurde, richtig gehört und verstanden wurde. Und dass die Geschwister und Freunde heute Abend hier wissen, wie sehr wir unsere Kinder lieben. Und dass, wenn wir sie korrigieren müssen, das aus einem weinenden Herzen geschieht und dass wir keine Freude haben, die Schmerzen zu verursachen, aber dass wir sehen, es ist notwendig. Herr, du allein bist fähig, durch deinen Geist und deine Gnade aus unseren Kindern etwas werden zu lassen zu deiner Herrlichkeit. Und wir bitten dich um eine Erweckung in unseren Familien. Ich bitte dich für die Familien hier vertreten in dieser Gemeinde und auch für alle, die eventuell die Kassetten bekommen. Segne jeden Vater und jede Mutter in der großen Aufgabe der Kindererziehung. Hilf, dass sie alle es ernst nehmen und dass sie es in deiner Kraft ausführen, in Demut, in Untertänigkeit unter dir. Danke für deine Hilfe dabei. In Jesu Namen. Amen.